This is a great next step.
The hype is astronomical.
New era of AI technology.
Blockchain,
cryptocurrency. The tech scene is causing what's in.
Humans
trying to get artificial intelligence to mimic the human brain, which is the best computer out there.
Superhuman skills.
I'm talking about hype.
Okay, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hype-Instituts aus dem Media Lab Bayern. Wir hatten eine kleine Pause, es ist jetzt Mai, wir haben im April keine Folge aufgenommen. Ich glaube, wir waren beide im Urlaub und viele andere Sachen zu tun mit dem Innovation Festival, das im Juni stattfindet. Jetzt sind wir wieder da und im nächsten Monat mutmaßlich auch. Und im Sommer müssen wir mal schauen, ob es weitergeht mit Urlauben und wie wir dazu kommen. Und ja, bei mir, wie immer, Johannes Klingebiel, schön, dich zu sehen. Schön, dich vor dem Mikro zu sehen.
Ja, hi.
Wir haben einen Monat nicht aufgenommen. Ich habe nicht das Gefühl, dass sich so wahnsinnig viel verändert hat. Ich glaube, wir hätten eine sehr ähnliche Folge, wie wir sie jetzt irgendwie machen wollen, auch im April aufnehmen können, weil es geht viel um KI, habe ich das Gefühl, weiterhin. Wir haben ein paar KI-Themen irgendwie dabei, ein bisschen was zu Google, glaube ich auch, zu dem Moonshot-Team von Google, das wir ansprechen wollen. Aber ja, ist doch wieder einiges passiert, auch gerade im Bereich OpenAI. Und ich meine jetzt damit nicht mal unbedingt GPT-4 Omni, sondern mehr so ein paar Business-Sachen, die irgendwie drumherum passiert sind. Was war denn da aus deiner Sicht das Spannendste so in den letzten Wochen, Johannes?
Das Spannendste. Ich glaube, das kommt so ein bisschen drauf an, wie man spannend definiert. Also persönlich muss ich sagen, aber das liegt wahrscheinlich einfach an dem Overload an KI-Themen, finde ich sehr viel spannender, was bei Google gerade passiert. Was nicht mit KI zusammenhängt dazu, also das Moonshot-Thema. Ansonsten, ich weiß nicht, wo soll man anfangen? Von OpenAI schafft es schon wieder verklagt zu werden. Diesmal von Scarlett Johansson.
Ja, wobei ich glaube, sie hat gesagt, da sind wir direkt beim ersten Thema, ich glaube, sie hat gesagt, dass sie erstmal keine, sie strebt erstmal keine Klage an, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber vielleicht, wenn wir damit anfangen, bringen wir uns doch nochmal auf denselben Stand, was da genau los war mit Scarlett.
Das ist
deiner guten persönlichen Freundin Scarlett Johansson.
Ja, genau. Wir haben letztens beim Kaffee drüber geredet. Es ist ehrlicherweise ein bisschen kompliziert, weil natürlich jetzt nicht alle Sachen irgendwie auf dem Tisch liegen, aber Hintergrund ist der, dass OpenAI ein Voice-Interface, also OpenAI hat sich entschieden, wir machen jetzt auch eine Alexa und packen ein Voice-Interface, ein interaktives, auf ChatGPT drauf. Und um eine Stimme dafür auszusuchen, ist ein bisschen unklar, wie das dazu kam. Es gibt jetzt inzwischen sehr viele verschiedene Varianten. Eine davon ist, aber was sicher ist, dass OpenAI Scarlett Johansson zweimal kontaktiert hat mit der Frage, ob sie das nicht übernehmen will. Denn anscheinend hat Sam...
Beziehungsweise, ob sie ihre Stimme dafür benutzen dürfen.
Genau, ob sie ihre Stimme dafür benutzen dürfen, ob sie das eben einsprechen will. Und anscheinend hat Sam Altman eine kleine Obsession mit dem Film Her, wo sie eben auch die Rolle einer KI-Assistentin spielt. Und sie hat beide Male abgelehnt. Und in der Veröffentlichung oder in der Demo, wie im Demo-Video, war die Stimme dann doch überraschend nah an der von Scarlett Johansson dran. Was halt insofern problematisch ist, weil, naja, also aus rein rechtlichen Gründen ist es halt so, dass das, glaube ich, das Recht am eigenen Bild, beziehungsweise Recht an der eigenen Stimme, dass wenn ich allein schon die Intention zeige, deine Stimme zu verwenden, ich aber absage, ist es tatsächlich auch nicht legal, einen jemanden zu nehmen, der eine ähnliche Stimme hat oder der in der Lage ist, die Stimme zu imitieren. So, das ist halt sogar das rechtliche Problem. Was dann natürlich wundervolles Futter für all die Leute ist, mich eingeschlossen, die der Meinung sind, dass OpenAI sehr wenig Rücksicht auf Künstler, Kreative gibt, Urheberrecht auch nicht unbedingt Interesse hat, irgendwie zu wahren, sondern der Meinung ist, sie können da einfach durchwalzen. So gesehen, ich hoffe sehr, dass Scarlett Johansson sie tatsächlich am Ende verklagt.
Also man kann vielleicht mal so sagen, genau zum einen, was du sagst, das habe ich auch gelesen, dass es da auch vor KI schon vergleichbare Fälle gab, wo für irgendwelche Werbungen, irgendwelche Firmen Prominente angefragt hatten, sie nicht bekommen haben und dann Stimmendoubles genommen haben oder Leute, die so ähnlich klangen, was, wie du gesagt hast, wo sie dann auch verklagt wurden und verloren haben. Also, dass das tatsächlich die Stimme da auch zumindest im amerikanischen Rechtsbereich in dieses Recht am eigenen Bild, sage ich mal im weitesten Sinne, ich glaube, im Englischen haben sie irgendwie gesagt own likeness, also mit der eigenen Ähnlichkeit irgendwie so, dass das durchaus ein bekannter Fall ist, dass auch durch KI nichts Neues passiert ist. Und man sollte der Fairness halber vielleicht noch sagen, ich glaube, zuerst war die Berichterstattung, dass sie dann einfach die Stimme von Scarlett Johansson quasi gegen ihren Willen synthetisiert hätten und es halt eine KI-Stimme war, wo dann OpenAI aber gesagt hat, nein, sie hätten, es sei die normale Stimme einer anderen Schauspielerin, Voice Actorin, was auch immer gewesen, die sie stattdessen genutzt hätten, was ja aber offenbar rechtlich dann auch keine Rolle spielt, weil es ja zum einen öffentlich einsehbar so eben so ist, dass Sam Altman großer Fan des Films Her ist und es eben auch nachweisbar ist, dass sie Scarlett Johansson haben wollten und sie angefragt haben, weswegen sie da wahrscheinlich rechtlich irgendwie einen schweren Stand hätten. Aber genau, mein letzter Stand war jetzt, was ich gelesen hatte, dass sie bisher nicht, sie nicht verklagen will. Sie hat irgendwie öffentlich ihren Unmut bekundet. OpenAI hat die Stimme auch wieder geändert, beziehungsweise die Scarlett Johansson-Version entfernt. Und das könnte es gewesen sein. Ich habe jetzt heute gerade im immer lesenswerten Garbage Day Newsletter von Ryan Broderick die Verschwörungstheorie gelesen, dass sie es vielleicht absichtlich so gemacht haben, weil es natürlich ein großer PR-Stunt war und OpenAI als die Platzhirsche wie immer natürlich auch am meisten von Regulierung profitieren würden, wenn es sie denn gibt, weil es die Konkurrenz ausschaltet. Weiß ich nicht, ob das eine sinnvolle Verschwörungstheorie ist oder nicht. Nichtsdestotrotz, wurde mal wieder sehr viel drüber geredet, gerade auch mit dem Start von Omni. Vielleicht muss man es einmal dazu sagen, dass jetzt eben die große Neuerung sein soll, dass es kein neues GPT-Modell, also die Fähigkeiten sind wohl vergleichbar zu GPT-4, aber eben jetzt mit Bildgenerierung und Voice-Commands quasi in derselben Oberfläche, sodass man jetzt das GPT, das man schon kannte, auch mit seiner Stimme prompten kann, es besser mit Bildern umgehen können soll, besser Bilder generieren können soll.
Genau, also ich glaube, das ist, um das zusammenzufassen, ich glaube, was man zu ChatGPT Omni einfach sagen muss, im Grunde ist es UX. Das ist nicht mehr und auch nicht mehr technisch unter der Haube als tatsächlich ein paar UX-Verbesserungen. Was ich nur halt denke, und das ist das wieder, finde ich, das Interessante, sind Verschwörungstheorien. Ich glaube, manche Leute haben echte Schwierigkeiten damit, nicht zu glauben, dass jemand wie Sam Altman oder Elon Musk ein Genie ist und dass alles also geplant sein muss. Und ich glaube, daher kommen die einfach. Und das ist hier definitiv nicht der Fall.
Ja, ich wollte es auch nur weitergeben. Ich glaube, Ryan Broderick nimmt es auch nicht so ganz ernst. Es ist ja ein humoristischer Newsletter. Was ich noch ganz interessant fand, bevor wir vielleicht zu einem verwandten Thema kommen, was ich nämlich spannend fand im Zuge dieser UX-Verbesserung und im Zuge dessen, dass quasi Services, die bisher verschiedene KI-Anwendungen waren, nämlich einmal irgendwie Voice-Interfaces zusammen mit ChatGPT, zusammen mit Bildgenerierung und so weiter, ja eigentlich so ein bisschen in der Hand von kleineren Startups waren, die diese Rapper gebaut haben, aber dazu vielleicht gleich. Ich wollte nur ein lustiges Tidbit, das mir aufgefallen war. Der Artikel, den ich dazu gelesen hatte, zu dem ganzen Thema, ist von NPR, also National Public Radio aus den USA, den kann ich gerne nach unten verlinken. Und was ich da nur eine lustige Anekdote fand, ist, dass in diesem Artikel sind natürlich automatische Artikelvorschläge dran, wie man sie von, ich glaube, von inzwischen den meisten Medienseiten kennt, wo automatisiert, ich vermute automatisiert, ich kenne es auch noch aus meiner eigenen Arbeit bei großen deutschen Medienhäusern, das wurde ja auch oft manuell gemacht, also dass diese Empfehlungen unter einem Artikel, wollen Sie nicht noch mehr lesen, dass die manuell gesetzt wurden. Es gab aber auch schon sehr, sehr lange bevor dem KI-Hype natürlich Möglichkeiten, das automatisiert zu machen, die jetzt immer mehr sophisticated werden. Und auch bei npr.com gibt es eben diese Empfehlungen neben dem Artikel. Das könnte Sie auch interessieren. Vielleicht durch KI ausgewählt, vielleicht auch nicht. Wenn es durch KI ausgewählt wäre, fände ich sehr lustig. Weil einer der Artikel, der neben diesem doch recht kritischen KI-Artikel, der sich mit dieser Scarlett Johansson-Geschichte auseinandersetzt, wird eben ein Artikel empfohlen über den Rabbit Air One. Das ist diese kreischend orangene KI-Box, die angeblich mit KI so Dinge wie Essen bestellen, Uber bestellen. Und sie nannten das ein Large Action Model, also quasi KI tatsächlich in der echten Welt zum Einsatz bringen wollte und dann sehr, sehr schlecht reviewed wurde. Aber der Artikel, der da eben automatisiert verlinkt wird, heißt First there were AI chatbots, now AI assistants can order Ubers and book vacations. Und wer sich jetzt denkt, Moment mal, aber das stellte sich heraus, dass das Ding all diese Sachen überhaupt nicht konnte. Ja, der Artikel ist halt aus dem Februar. Und damit vor dem Launch des Rabbit Air 1, wo der Artikel aber noch sehr davon ausgeht, oh, dieses Gerät wird all diese Dinge können. und sehr, sehr stark auf den Hype fokussiert ist und sehr, sehr stark auf die Kommunikation der Firma, die den Rabbit Air 1 zu dem Zeitpunkt gerade entwickelt hat und dann verkaufen wollte und ich glaube gecrowdfundet hat.
Nee, nicht gecrowdfundet, aber die hatten einen Presale und haben tatsächlich ausverkauft, genau.
Presale, genau. Und der Artikel, der eben noch, der damals im Februar ein ganz normaler, in Anführungszeichen, KI-Artikel war, weil er eben über die ganzen grandiosen Fähigkeiten spricht, die der Rabbit Air 1 haben sollte, der aber jetzt halt keine 4 Monate nach Veröffentlichung halt schon komplett überholt ist, weil sich herausstellte, dass nichts davon stimmte. Und du mit dem Rabbit Air 1 kein Uber bestellen kannst und keine Pizza bestellen kannst und nicht mal eine KI dahinter steckt, wie man jetzt hört, und die Firma auch noch vorher so Crypto-NFT-Scams gemacht hat. Das fand ich nur sehr, sehr lustig, dass neben dem guten, kritischen KI-Artikel automatisiert verlinkt ein super, super unkritischer KI-Artikel steht, der wunderbar zeigt, wie viel von der Berichterstattung darüber sich von diesen Hype-Cycles leiten lässt.
Ja, beziehungsweise, ne, wo du dann einfach wirklich nur das Marketing dieser Unternehmen kopierst. Also ich meine, ich habe es gerade gegoogelt nebenbei. Alexa ist tatsächlich im November vor 10 Jahren rausgekommen, so. Und diese ganzen Sachen, Uber bestellen, Pizza bestellen, das konnte Alexa mit dem Launch vor 10 Jahren. Auch nicht perfekt, im Gegenteil, aber definitiv deutlich besser als das, was der Rabbit Air 1 präsentiert hat, dann beziehungsweise nicht präsentiert hat, aber wie sich herausgestellt hat dann im Einsatz. So gesehen, es ist schon ein bisschen interessant, wie auch da vielleicht so diese, ne, diese ahistorische Dimension, die da immer wieder mitschwingt. Alles ist neu und alles ist nie da gewesen. Stellt sich aber raus, eigentlich gibt's sowas schon seit 10 Jahren, ein Gerät, das das genau schon kann.
Wobei, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne niemanden, der Alexa oder Google Home oder sowas für sowas nutzt, beziehungsweise schon mal genutzt hat. Das sind eigentlich nur Timer- und Spotify-Endgeräte, in den Anwendungsszenarien, die ich kenne. Aber das führt mich auf den Punkt, was ist eigentlich aus diesem Google-Produkt geworden, das es mal geben sollte, wo es hieß, dass du auch zum Beispiel Essen bestellen kannst bei Restaurants, die gar nicht auf den entsprechenden Apps sind, wo du dann einem Sprachassistenten den Befehl gibst, da Pizza zu bestellen, und der Sprachassistent dann mit einer Roboterstimme für dich bei diesem Laden anruft. Erinnerst du dich daran noch?
Ja, genau, das war mal große Demo, ne?
Genau, aber was ist daraus eigentlich geworden?
Soweit ich weiß, nichts.
Ich habe auch nie wieder was davon gehört. Ist eigentlich interessant, weil das geht ja voll in die Richtung eigentlich auch. Und es ist eigentlich eher verwunderlich, dass selbst mit den Apps, wo du APIs mutmaßlich hast, ob es jetzt Foodora, Uber Eats oder sonst was ist, dass es trotzdem noch nicht funktioniert.
Ja, ich glaube, also das Problem ist halt, dass ich diese Übersetzungsleistung von menschlicher Sprache in strukturierte Befehle an eine API geben halt schwieriger ist, und gerade in Edge Cases deutlich schwieriger ist, als angenommen. Also allein schon dieses Pizza bestellen, Alexa, bestell mir mal eine Pizza, wird nicht funktionieren. Ich muss sehr genau die richtige Reihenfolge der Wörter wie einen Zauberspruch aufsagen und dann hoffen, dass ich auch richtig verstanden werde. Nicht nuscheln, nicht zu weit weg vom Gerät sein. Und dann wird es wahrscheinlich irgendwie, vielleicht möglicherweise funktionieren. Und ich glaube, das unterschätzt man immer wieder. Und das unterschätzen auch viele Leute, die diese Tools bauen. Und das unterschätzen auch viele der Leute, die diese Demos sehen und allein auf Basis einer perfekten Demo und oft ja auch einer inszenierten Demo dann extrapolieren. Wohin geht die Reise? Was kann das denn alles? Also so, es gibt so diese Fantasiewelt der Technologie und es gibt halt die reale Welt der Technologie, in der ich halt Fehlermeldungen kriege, in der Dinge zusammenbrechen, in denen mein Internet ausfällt, in denen das Mikro kaputt geht, in denen die APIs Downtimes haben und so weiter und so fort. Und man bewegt sich gerne auf dieser Fantasie.
Wir vermischen jetzt so ein bisschen.
Ich weiß, wir bewegen uns gerade weg von dem Thema, aber es ist ein cooles Thema. Ich kann damit lange drüber reden.
Nee, nee, das ist total okay. Wir vermischen irgendwie die zwei Themen, die ich dachte, machen wir sie getrennt, aber das ist ja kein Problem. nämlich diese eigentlich so ganz generell GPT-4 Omni plus diese Rapper und diese Agents. Und ich würde da gleich nochmal gerne explizit drauf kommen. Aber vielleicht ein Punkt zu dem, was du sagst, was total nachvollziehbar ist. Dinge, die für Menschen einfache Instructions sind oder einfache Nachfragen prompten würden, sind für Technologie sehr, sehr schwierig. Aber mir ist dann durch Zufall doch aufgefallen, dass der große Skeptiker Johannes Klingebiel, du hast auf LinkedIn einen Post geliked von, ich glaube, Peter Bier, kann es sein, der von seinen sehr positiven Erfahrungen mit GPT-4 Omni berichtet. Hm. Und ich glaube, da das Bruttoinlandsprodukt von USA und Deutschland vergleichen lässt und sich das als Grafik ausspucken lässt und sich das interpretieren lässt und gerade sagt, dass, hey, das ist ein super komplexes Set von Instructions, und sagt, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Hast du Omni schon ausprobiert? Löst das diese Probleme vielleicht so ein bisschen?
Naja, der Punkt ist halt, ich werde es ein bisschen vorsichtig zu sagen, es löst die Probleme, denn es ist de facto ChatGPT-4, also GPT-4 unter der Motorhaube. Das heißt, da ist tatsächlich kein neues, wirkliches Modell drunter. Das heißt, es ist im Grunde das gleiche Modell. So gesehen.
Aber irgendwas scheint ja bei der Umwandlung von, ich gebe mit Sprache einen Befehl, Umwandlung in einen Prompt, mit dem, eine automatisierte Umwandlung in einen Prompt, mit dem ChatGPT offensichtlich ganz gut was anfangen kann, scheint ja, zumindest jetzt in diesem einen Beispiel, für Peter hat es ja scheinbar ganz gut funktioniert.
Ja, ja, total. Also das ist auch spannend und ich meine, dazu muss man ja sagen, OpenAI hat ja Whisper im Hintergrund laufen, das ist deren Transkriptionsalgorithmus, der verdammt gut ist, muss man ehrlicherweise wirklich sagen. Also ich habe noch nie so solide Transkriptionen auf dem Rechner gehabt, man kann das Ding auch offline laufen lassen, so. Das ist cool. Das ist richtig cool. Das wird da auch im Hintergrund laufen. Und was sicher ChatGPT deutlich besser kann als ein Alexa und vielleicht auch ein RabbitAir One, ist halt eben mit so fuzzy Eingaben umzugehen. Auch nicht perfekt. So muss man leider auch dann wieder dazu sagen. Es wird auch trotzdem seine Probleme weiterhin haben. Aber dass das definitiv funktioniert und vielleicht auch besser funktioniert, ja, voll. Und bei aller Kritik, die ich auch immer wieder anbringe, das sind coole Werkzeuge. Man kann damit viel, viel tun. Ich wäre so ein bisschen vorsichtig, eben auf der Basis von 2, 3 Interaktionen einem Demo-Video zu extrapolieren, dass das jetzt so revolutionär ist, wie manche Leute es vielleicht gerne hätten. Das ist auch die Kritik, die ich hier immer wieder anbringe. So, dafür ist die Datenbasis einfach nicht gegeben, muss man ehrlicherweise sagen.
Wenn es auf jeden Fall, wenn es tatsächlich dann so funktioniert, finde ich insofern ganz lustig und frage mich, ob die Prompt-Engineers jetzt dann auch alle auf Sprache umsatteln und wir dann doch wieder bei den richtigen Zaubersprüchen sind, die man lernen muss, um dann per Sprache richtig zu prompten. Aber dann lass uns doch mal, und wir hatten jetzt schon so ein bisschen drüber gesprochen, aber dann lass uns doch mal explizit einen Schritt weitergehen zum zweiten sehr verwandten Thema, und zwar zu dem Thema, für was nutzen wir das Werkzeug eigentlich, was machen wir damit? Wir hatten jetzt gerade schon drüber geredet, Tools, was macht man eigentlich damit? Ich hatte Omni schon so beschrieben, dass da verschiedene bisher getrennte Anwendungen zusammenfließen. Und ich erinnere mich, als wir den KI-Report geschrieben haben fürs Media Lab, ich kann ihn unten auch nochmal verlinken, hatten wir ja mit vielen Startups gesprochen, die auch alle keine eigenen LLMs entwickelt haben, sondern eben auf bestehende LLMs aufsetzen, also in Form von AI-Rappern oder AI-Agent. Also Rapper nicht Kendrick Lamar, sondern mit W, also Rapper. Umschlag oder Box, um der quasi die Anwendung verpackt und in eine bessere UX und eine klarere Anwendungsfeld gießt. Und wir haben diese Startups ja auch gefragt, hey, cool, dass euer Startup das kann und cool, dass ihr diese Veränderungen an den Modellen vornimmt und diese Modelle so anpasst, dass das am Ende für euch funktioniert. Habt ihr nicht Angst davor, dass wenn ChatGPT entsprechend besser wird und besser wird und besser wird, dass das diese Aufgaben nicht sowieso erfüllt? Hm. Und viele von den Gründerinnen und Gründern waren da sehr selbstbewusst. Ich erinnere mich an Zoom AI, mit dem wir gesprochen haben, die ja dieses Übersetzungstool haben, mit KI Text in leichte Sprache zu übersetzen. Die meinten, was wir da an Nachtraining machen, ist so spezialisiert und arbeitet halt wirklich mit TrainerInnen für leichte Sprache und ExpertInnen für leichte Sprache zusammen. Klar könnte OpenAI das auch machen, wenn sie wollten, aber es gibt für sie eigentlich keinen Grund, das zu tun. Weswegen GPT immer diese breiten Anwendung bleiben wird und sie eben eine Spezialisierung draus machen, was so ungefähr auch die meisten anderen Gründerinnen und Gründer gesagt haben, die eben auf ein Large Language Model aufsetzen. Aber ich frage mich, wenn wir jetzt über diese Werkzeuge reden, wo glauben wir denn, dass die Reise hingeht? Also ist es wirklich so, dass die Großen irgendwann doch alles fressen, zumindest für die meisten Anwendungsfälle? Oder und diese Verpackungen, die es jetzt gerade gibt in vielen Startups, Firmengründungen, halt einfach nur ein Zwischenschritt sind? Oder wird es weiterhin den Need für diese spezialisierteren Anwendungen geben? Und die Frage ist auch so ein bisschen in deine Richtung, weil du da normalerweise sehr, sehr gut informiert bist. Es gibt ja diese kleine Entwicklung, die sagt, wie kriegen wir es eigentlich hin, KI-Anwendungen auch lokal zu hosten, dass man eben nicht die ganze Zeit die großen Modelle prompten muss und sowas. Oder ist das dann der Weg, wo es hingeht, dass man sagt, okay, ja, ChatGPT ist cool, das kann viel, aber für diese kleinen Anwendungen, die ich mobil nutzen will, etc., bringt es mir eigentlich nicht so viel?
Ist eine gute Frage. Und ehrlicherweise wäre das der Moment, wo ich sagen würde, hey, lass noch mal die SumAI-Gründer fragen und genau diese Fragen stellen und deren Einschätzung dazu holen, weil ich glaube, die könnten das deutlich besser noch, als ich das jetzt kann.
Ich meine, so ein bisschen gefragt haben wir sie ja. Ich meinte jetzt, ich denke genau. Jetzt auch nicht nur an sie, sondern auch an ja, an die Bildbearbeitungstools, gut, die gehörten ja teilweise eh schon zu OpenAI, das war eh schon das Gleiche. Aber jetzt anderes Beispiel, diese ganzen Audio, generierte Audio-Startups, die Musik zum Beispiel machen, Sonar AI oder sowas.
Ja.
Ist das am Ende, sehen wir da so eine Monopolisierung, wie wir bei Social Media vielleicht auch gesehen haben, dass du entweder irgendwann in der Versenkung verschwindest oder von OpenAI einfach geschluckt wirst und deine Funktionalität integriert wird? Oder gibt es da überhaupt eine Zukunft für AI-Anwendungen, die nicht direkt von OpenAI kommen? Oder von mir aus Claude oder sonst was?
Ja, voll fair. Also ich glaube, Punkt ist so ein bisschen der, ne? Also grundsätzlich glaube ich, wäre es ein guter Moment, mal so den lass uns mal Zukunftsszenarien-Baukasten rauszuholen und das mal so durchzuspielen. Deswegen, ich weiß nicht, ob man eine Antwort geben kann, aber ich glaube, man kann vielleicht so ein paar Variablen vielleicht mal aufzeigen. Ich denke, Variable 1 ist halt natürlich klar, man weiß nicht, wie sich die Tools weiterentwickeln und was die vielleicht noch können. Ich glaube, dass das Argument, hey, wir können das mit sehr spezifischem Training tatsächlich auf einen Use Case sehr gut anpassen, definitiv korrekt ist. Und wenn der Markt jetzt nicht groß genug ist, glaube ich auch nicht, dass ein OpenAI zum Beispiel Interesse hätte, das sehr gezielt abzugreifen, sondern so, ne, es kann dann zwar durchaus passieren, dass das irgendwie zufällig damit reinrutscht, zufällig größere Sprachmodelle diese Fähigkeit, in Anführungszeichen Fähigkeit haben, aber das ist nicht unbedingt gegeben. So, Variable 2, und ich glaube, das ist halt eher das größere Thema, ist Geld. OpenAI ist nicht profitabel. Und ab einem gewissen Punkt werden die aber profitabel sein müssen. Und angenommen zum Beispiel, diese Modelle laufen zu lassen, wird nicht nennenswert billiger, muss das bedeuten, dass der Preis, diese Modelle zu nutzen, teurer wird. Was dann wieder Konsequenzen fürs Geschäftsmodell hätte. Also nur so runtergebrochen. Noch weiter runter geht, die meisten dieser Cluster, der Server-Cluster sind in der Regel auch in irgendeiner Form monopolisiert. So, die gehören zu Amazon, die gehören zu Microsoft, die gehören zu, suche hier Cloud-Anbieter raus. Also große Cloud-Anbieter, Google zum Beispiel auch. Und auch da ist so die Frage, so ab welchem Punkt entscheiden die sich vielleicht auch zu sagen, so, oh ja, da haben wir relativ viele Anwendungen drauf. Vielleicht könnte man damit einen Ticken mehr Geld verdienen. Und dann hat man so Kaskadeneffekte im Pricing. Alles nicht gegeben, kann auch in die andere Richtung gehen, dass man sagt, okay, wir haben effizientere Grafikkarten, effizientere KI-Chips oder neuronale Chips, die eben spezifisch für solche Dinge gebaut werden, damit wird das auch billiger und energieeffizienter.
Ja, dazu am Rande ist, was habe ich jetzt heute auch erst gelesen? Ich glaube, der Aktienwert von Nvidia hat sich, glaube ich, vervierfacht,
ja,
seit vergleichbarer Quartal letztes Jahr. Schön für Nvidia, würde ich sagen. So starke Kursanstiege, schon auch immer so ein bisschen blasig. Aber schauen wir mal.
Das ist definitiv blasig. Also muss man ehrlicherweise sagen, so, das hat alle Anzeichen einer Investmentblase. Das, also so, cool, ist schön, aber man sollte nicht erwarten, dass das Wachstum in alle Ewigkeit weitergeht. So, und dann ist halt noch der dritte Punkt oder die dritte Variable, die ich ins Spiel bringen würde, sind halt Open-Source-Modelle. Und viele von den Sprachmodellen sind inzwischen sehr, 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 sehr gut, auch die Open-Source-Modelle. Inwiefern kann ich also ein GPT-4 zum Beispiel aus meiner Infrastruktur rausstreichen und vielleicht eins dieser Modelle reinpflücken oder reinklatschen und das dann vielleicht auch selber laufen lassen und selber hosten? Und ich glaube, das ist halt dann, wo es dann eher interessant wird oder die strategischen Entscheidungen und Abwägungen, die man da einfach treffen muss am Ende als Gründer oder als Gründerin. Also wie viel meiner Infrastruktur kontrolliere ich tatsächlich? Ich denke, das wird sich zeigen über die nächsten Jahre auch, wie das weitergeht.
Ja, ich denke, ein guter Punkt ist auf jeden Fall, dass, weiß nicht, ob wir da nur mal so drüber gesprochen hatten oder ob ein Mikrofon dabei lief, aber das ganze Thema mit, was ist eigentlich das Geschäftsmodell von OpenAI und wie passt es zu den Use Cases? Du hattest es, das war auf jeden Fall im Podcast, mal so Single-Use-Plastik-Anwendungen bezeichnet, irgendwie so. Die Anwendungen, wo man GPT bisher bedenkenlos einsetzen kann, sind nicht die Anwendungen, wo großes Geld drin steckt, sondern eben spaßig sind oder kleine Verbesserungen liefern oder eben erst, dass man sie umprogrammieren kann oder weiter trainieren kann für einen noch spezifischen Use Case. Aber gerade bei OpenAI ist das, wofür man das benutzt, ja offensichtlich noch relativ begrenzt. Also lustigerweise, es gab ja mal, man quasi nicht beurteilen kann, was man immer wieder hört, dass es ja doch offenbar beim Coding sehr, sehr stark hilft. was natürlich schon ein Riesenthema ist, auch finanziell. Coder verdienen sie sehr gut, aber auch zum Beispiel bei Beratung, was ja auch immer so war, oh, ChatGPT wird die Analyse und Businessberatung und sowas, wo dann Berater wenig überraschend festgestellt haben, dass, ich glaube, es war sogar McKinsey, die es getestet haben, dass es bei allem, was irgendwie komplexer ist als der Hundefriseur um die Ecke, die menschliche Leistung dann doch immer noch besser ist. Gut, das haben natürlich dann die Menschen von McKinsey auch so analysiert, die weiterhin ihre Jobs haben wollen. Die werden die bei allen anderen wegrationalisiert werden. Aber das scheint ja bisher so zu sein. Und die Frage ist, okay, wo ist diese Balance zwischen, okay, das ist so nützlich, wie wir es irgendwie gerade machen können, zu, das ist der höchste Preis, den wir dafür verlangen können. Mhm. Und wo gerät es aus der Balance mit, okay, der Preis, den sie jetzt verlangen müssen, weil sich die Umstände geändert haben, weil der Druck von den Stakeholdern höher wird, weil sie selber gestiegene Kosten haben, zu dem Punkt, wo die Leute sagen, ja gut, okay, also so viel ist es mir jetzt auch nicht wert.
Total. Und ich glaube, das ist dann, wo es auf, also ich meine, ich glaube, das wird für viele dann eher langweilig, aber das ist dann da, wo ich finde, wird es richtig spannend. So, ne? Wie sieht tatsächlich die Technologieadoption aus on the ground? Also wenn ich wegkomme von den Shiny-Demos und der Fantasie von Technologie hin zu, okay, wie sieht sie dann tatsächlich im Einsatz aus und wofür wird sie genutzt überhaupt, ne?
Und wo, genau, und wofür sind Leute bereit dann zu bezahlen? Genau. So, ist es so, hey, es erleichtert mir jetzt schon irgendwie LinkedIn-Posts zu schreiben, sicherlich, aber bin ich auch wert dafür nicht mehr, was kostet die Premium-Variante? $12 im Monat?
ChatGPT?
Ja.
Ich glaube, $20 im Monat tatsächlich.
$20, aber okay, weil würde ich dafür auch $100 bezahlen für die LinkedIn-Post? Und ich denke, ja, vielleicht nicht. Oder vielleicht ist der Punkt auch bei $1,000 oder bei 10.000. So, das ist genau das, was ich mit der Balance meine. Und das wird, glaube ich, auf jeden Fall spannend zu sehen, wie es dann weitergeht.
Ja, voll. Denke auch so. Ich freue mich sehr auf die Bücher oder die Paper, die das rückwirkend analysieren werden in 2-3 Jahren.
Wir könnten, glaube ich, noch mehr drüber reden. Ich hatte auch nochmal so aufgeschrieben, einen Punkt, den sparen wir uns vielleicht mal auf. Der ist auch sicher nächsten Monat noch relevant. So, was macht das eigentlich mit SEO und mit Search?
Oh ja.
Ich habe Perplexity ein bisschen getestet in den letzten Wochen, war nicht beeindruckt. Einfach weil, also, es war halt oft nicht richtig. Und es gibt dann zwar brav die Quellen an, sagt aber trotzdem Sachen, die in den Quellen nicht drinstehen. Können wir vielleicht beim nächsten Mal drüber reden, weil ich noch ein anderes KI-Thema hätte. Und wir wollen ja auch noch kurz über Google reden. Lass uns doch vielleicht kurz ins nächste Thema wechseln und einmal noch über Sicherheit reden. Was gibt es bei der Sicherheit zu besprechen? Es gab auch jetzt in der letzten Woche, glaube ich, also relativ aktuell, wurde viel darüber gesprochen, dass das sogenannte Super-Alignment-Team von OpenAI nicht mehr zu existieren scheint oder zumindest in sehr, sehr abgespeckter Form. Viele Leute, die da drin federführend waren, haben es verlassen. Was war das Super-Alignment-Team? Das war ein Team in OpenAI, das speziell die Aufgabe hatte, die KI so vorzubereiten oder die KI so zu entwickeln, dass wenn sie denn dann unweigerlich in den Status einer AGI, also, weil wo steht das A nochmal, allgemeine künstliche Intelligenz?
Artificial General Intelligence.
Artificial General Intelligence, das ist es, genau. Das A ist klar, das G ist das Problem, ja. Artificial General Intelligence geht, dass sie dann uns nicht alle in die berühmten Büroklammern umwandelt, sondern dass sie den Menschen irgendwie hilfreich ist. Und dieses Team ist jetzt stark abgespeckt wurden und viele Leute haben sich sehr große Sorgen darüber gemacht. Und ich wollte mal deine Meinung dazu hören, weil meine Meinung so ein bisschen war, zum einen sind viele aus dem Super-Alignment-Team sehr involved mit dieser sehr sektenartigen Effective Altruism-Bewegung, die ja quasi diese KI schon auf also einen pseudo-religiösen Anspruch auf diese KI hat. Natürlich sind die überzeugt, dass AGI irgendwann kommt. Gleichzeitig gab es aber auch einen schönen Satz in einem Artikel, den ich gelesen habe, ich zitiere einfach mal, the whole point of setting up the super alignment team was that there's actually different kinds of safety issues that arise if the company is successful in building AGI, a person with inside knowledge told me, so this was a dedicated investment in that future. Also dieses super alignment team als Investition in eine Zukunft, in der es eine artificial general intelligence gibt, vor der wir uns schützen müssen oder die uns wohlgesonnen sein sollte. Und mein Gedanke war dann einfach, okay, was ist denn, wenn OpenAI einfach erkannt hat, dass das vielleicht ein Problem ist, das sich auf absehbare Zeit nicht stellt und dass sie deshalb auch die Investitionen in dieses Super-Alignment-Team unterlassen können.
Ja.
Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, das ist eine gute Zeit, nochmal über den Unterschied zwischen Fantasie und Realität zu sprechen in dem Kontext, weil es gibt keinen Grund anzunehmen, dass OpenAI auch nur schrittweise oder auch nur in der Nähe ist von einer Artificial General Intelligence. So. Das ist genau dieses Problem. Ich nehme so ein paar Datenpunkte, extrapoliere das dann in die Zukunft und nehme dann an, dass ich an dem Punkt landen werde. Aber es gibt keinen Grund, das zu glauben, muss man halt ehrlicherweise auch dazu sagen. Und auch viele zunehmende Größe oder Masse von KI-Forschern, Wissenschaftlern, wie man das auch immer nennen will, sind inzwischen überzeugt, dass eben Sprachmodelle eben nicht wirklich der Weg dahin sind. Nur weil ich da mehr Daten reinpacke und mehr Rechenleistung dahinter, heißt das nicht, dass ich das erreiche. Also, dass ich nur über reine Skalierung da irgendwie hinkommen kann. So. Es gibt natürlich genügend Leute, die da anderer Meinung sind, aber ich wäre da so ein bisschen vorsichtig, genau dieses Extrapolieren zu nehmen. Ich kann auch nicht, also blöde Metapher, ne? Aber wenn ich an einen Dieselmotor unendlich viele Kolben ranbaue, werde ich auch nicht die Lichtgeschwindigkeit erreichen. Das geht halt auch genauso nicht. Es gibt halt bestimmte systemische Grenzen an der Stelle und bestimmte Funktionsweisen. Und Sprachmodelle sind halt im Grunde statistische Modelle und anzunehmen, ich kann nur dadurch Intelligenz schaffen, ist eine mutige Aussage. So. Und ich glaube halt daran scheitert halt dieses Sicherheitsteam oder dieses Ding. Es ist halt ein Team, das aufgesetzt wurde, um an einem hypothetischen Szenario zu arbeiten, das in einer hypothetischen Zukunft liegt. Und OpenAI unternimmt immer mehr den Wandel hin zu einem sehr kommerzialisierten Unternehmen, einem Unternehmen, das Profit machen will, das Investment haben will. Und natürlich werden sich die Leute irgendwann dieses Team anschauen und überlegen, naja, wir zahlen denen sehr, sehr viel Geld für ein sehr, 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 sehr hypothetisches Szenario, wo wir vielleicht auch nie wirklich hinkommen, auch wenn wir das öffentlich vielleicht nicht so eingestehen werden uns. Macht das also Sinn, die zu unterstützen? Und so wie das klingt, wurden die nicht gefeuert oder ihnen wurde das intern so mitgeteilt, sondern naja, man hat halt denen einfach immer weniger Ressourcen gegeben. Und klar, kündigt man dann.
Und ich fand das dann auch interessant, dass, wie wir ja im Endeffekt auch keine absoluten technischen KI-Experten sind, viele deshalb gesagt haben, ich bin ja auch nicht der Einzige, der diese Meinung irgendwie oder diese Theorie hat, wenn das diskutiert wurde auf Twitter oder sonst wo, gesagt haben, ja gut, aber das sind ja die ExpertInnen. Wobei, waren es überhaupt Innen oder waren es nur Kerle? Auf jeden Fall, dieses Team sollten ja eigentlich die ExpertInnen sein für AGI. Die haben Angst davor oder die machen sich darum Sorgen, da muss da ja irgendwie was dran sein. Wo ich auf der einen Seite sage, ja, die haben sicher viel, viel besseres technisches Verständnis davon als ich. Ich kenne aber dieses Zitat, mit dem es ist sehr schwer, einen Menschen von etwas zu überzeugen, wenn sein Gehaltscheck davon abhängt, es zu glauben. Und wenn man das dann noch kombiniert mit dieser doch leichten Sektenartigkeit von Effective Altruism, ja, ich glaube schon, dass die davon überzeugt sind. Also ich glaube nicht, dass das ein Betrug ist in dem Sinne, dass die ganz genau wissen, dass sie keine AGI erreichen und das trotzdem machen, um die Kohle abzugreifen, sondern ich glaube denen, dass die davon überzeugt sind. Ich bin mir nur nicht so sicher, ob die objektivsten Beurteiler dieser Gefahr in diesem Fall vielleicht konkret sind. Und ein weiterer Punkt, was ich dann so ein bisschen schade daran finde, ist, als Sam Altman mal zwischenzeitlich gefeuert wurde von OpenAI und dann wieder eingesetzt wurde, man hat ja nie so ganz erfahren, was dahinter steckt, aber was so durchkam, war ja irgendwie so ein bisschen, dass es da eben im Board Leute gab, die sehr, sehr stark auf Sicherheit setzen wollten und sehr, sehr stark, wie benutzen wir KI? Unterstellen wir mal, dass es ihnen auch um Ethik ging, also wie setzen wir KI ethisch ein, wie gehen wir mit den Gefahren von AGI um? Und Altman auf jeden Fall auf dieser sehr kommerziellen Ecke unterwegs war. Unter dem Aspekt finde ich dann schon ein bisschen schade, wenn so ein Team aufgelöst wird, völlig egal, wie sinnvoll es dann war, einfach weil es halt so ein Zeichen dafür ist, hey, ja, die werden jetzt einfach OpenAI versuchen, so zu melken, wie es halt irgendwie geht. Und dann ist es halt irgendwie am Ende doch nur ein Uber mit einem fancy Statistikmodell.
Ja, ganz bei dir. Ganz bei dir. Ich bin, wie gesagt, auch da. Bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Aus so einer reinen, ich habe mal einmal Popcorn neben mir und liege in meinem Lehnstuhlecke.
Sofern wir uns dann das Popcorn noch leisten können, wenn wir alle unsere Jobs verlieren. Thema unsere Jobs verlieren, zumindest meinen Job. Lass uns doch mal zum nächsten Thema gehen und das also als kleinen Palette-Cleanser zum Schluss der Folge noch kurz über das Google Moonshot-Thema reden. Nach einem kurzen Stinger. Googles Moonshot-Thema und das Moonshot-Team von Google. Bevor ich sage, warum ich da kurz geschluckt habe, was meinen eigenen Job angeht, möchtest du uns kurz erklären, worum es da ging und was das mit der, ich sag mal, glorreichen Vergangenheit von Google vielleicht auch zu tun hat?
Ja, Google hat irgendwann mal beschlossen, dass sie einen Teil ihres hart verdienten Anzeigengeldes vielleicht auch mal in ein paar etwas spektakulärere oder spekulativere Wetten, nenne ich es jetzt einfach mal, stecken würden. Das heißt, man hat intern dieses X-Lab gegründet, die Moonshot Factory von Google, in der, sagen wir mal, so ein bisschen so abstrusere, spekulativere Technologieprojekte unterstützt wurden. Also ich glaube, eines der glaub ich, prominentesten Beispiele ist dieses Project Loon, wo man Internet-Ballons starten wollte. Also im Grunde das, was Elon Musk am Ende mit den Satelliten gemacht hat, nur eben an, Heißluft, nicht mit Heißluftballons, aber Gasballons hängend zu tun, um damit Internet in weniger versorgte Regionen zu bringen. Oder halt natürlich Waymo, das selbstfahrende Auto-Startup von Google. Und es wurde jetzt angekündigt, dass man X-Labs umstrukturieren will, de facto schließen wird. Also bestehende Projekte umzustrukturieren, in Startups auszugliedern stärker und Projekte, die eben keinen kommerziellen Erfolg haben, zu beenden. Das wird jetzt eben über die nächsten Monate laufen, aber das Funding liegt wohl komplett auf Eis inzwischen. Und damit halt auch so, das ist ein Ende einer Ära für Google.
Ich glaube, da gehört da auch dazu, dieses, das ist ja mal immer bei Google zu, am Anfang, jeder Mitarbeiter hatte eine gewisse Anzahl Stunden im Monat, die er für so eigene Moonshot-Projekte nutzen durfte, was es auch schon länger nicht mehr gibt.
Ja, also es gibt es schon noch diese, also gab diese 20%-Zeit. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch da, also glaube ich, der Mythos größer, als es jemals in der Anwendung war, weil man musste diese 20% beantragen immer. Das heißt, man musste eine Idee einreichen und dann hat man von oben abgesegnet bekommen, ja, du darfst diese 20% verwenden, um dieses Side-Projekt irgendwie zu starten. Zum Beispiel Gmail ist ja zum Beispiel daraus hervorgegangen im Grunde. Ne? Die Idee war so ein bisschen so, die Innovationsfähigkeit der eigenen Mitarbeiter eben hochzuhalten und natürlich halt auch gut bezahlte Entwicklern die Möglichkeit zu geben, eigene Dinge und eigene Interessen zu verfolgen, damit sie eben nicht kündigen, muss man halt auch dazu sagen. Also es war ja vor allem auch ein Retention-Thema. Und auch da berichten jetzt Insider zunehmend, dass es immer schwieriger wird, diese 20% zu bekommen. Und selbst wenn man sie bekommen hat, es auch immer schwieriger wird, zu argumentieren, dass man diese Zeit auch tatsächlich einsetzen darf.
Du hast es Ende einer Ära genannt. Was bedeutet das für den Moonshot als Konzept?
Na, ich würde mal sagen, der Moonshot als Konzept war schon immer so ein bisschen fragwürdig. Ehrlicherweise. Also innovationsliteraturmäßig. Ich meine, es wurde immer gefeiert und hochgehalten, so, ne? Wir brauchen einen Raum für spekulative große Projekte, denn schaut, Google macht das auch. Stellt sich halt nur tatsächlich raus, dass fast keins der Projekte, die bei Google auch jemals gestartet wurden, irgendeiner Form kommerziell interessant oder relevant wurde. Es gab einige Ausgründungen, in die Google auch investiert hat. Aber jetzt auch nicht, dass man jetzt sagen würde, Google hat so das nächste Google zum Beispiel intern entwickelt darüber. Und das gleiche gilt auch für diese 20%-Sache. Da kam viel raus, was tatsächlich für Google businessmäßig relevant war und Google auch gestärkt hat. Aber auch eben viel Unsinn und viel Zeit, die auf Unsinn, würde ich jetzt mal sagen, oder Projekte, die nie wirklich relevant wurden oder nie wirklich interessant wurden eben. Was ich sagen will, ist so ein bisschen der, und ich denke, das ist das, was man bei Google sieht und das ist das, was man bei den weiteren Tech-Unternehmen gerade sieht, ist, dass die Ressourcen, die man hat, werden gerade sehr neu kalibriert. Google hat Mitarbeiter entlassen, das gleiche gilt auch für andere Unternehmen. R&D wurde gekürzt, man schaut mehr darauf, Kernprodukte zu stärken. Google will sich gerade stark gegen Microsoft verteidigen. Das heißt, da sind die strategischen Interessen gerade sehr, 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 sehr weg von spekulativen, who knows, was die Zukunft bringt, Projekten hin zu sehr Daily Business, Mauern hochziehen und Fokus auf den Aktienkurs legen. Und damit stirbt aber halt auch ein Teil dieser Innovationsrhetorik, nenne ich es jetzt einfach mal, oder aus meiner Perspektive. Und ich glaube auch, das, was du meinst mit dein Job ist vielleicht in Gefahr, oder?
Genau, das ist so ein bisschen, weil dann natürlich mir auch gedacht habe, wer leitet eigentlich bei uns im Media Lab die explorativen Moonshot R&D? Und das bin halt in dem Fall ich mit unserem R&D Fellowship, unserem Future of News Fellowship. Und da hatte ich ein wenig kognitive Dissonanzen auszuhalten und habe die dann für mich insofern aber dann am Ende gelöst und die Synergie gefunden, dass was Google ja, wie du es beschrieben hast, eben sagt, sie fördern ja weiterhin Projekte, wenn die sich ausgründen lassen, wenn die kommerziell erfolgreich sein können. Und was ich mir dann gedacht habe, ist, vielleicht ist ja gar nicht die explorative R&D und das Spekulative und die Moonshots so sehr das Problem, sondern eher das Businessumfeld, in dem selbst ein Unternehmen wie Google glaubt, nur noch auf die Kommerzialisierungsaspekte schauen zu können oder zu wollen. Obwohl sich natürlich Google komplett leisten könnte, aber eben, die haben genauso Stakeholder wie viele andere und Number must go up und so weiter. Und dass vielleicht gerade die Lösung darin liegt, dass diese Dinge dann eben bei Leuten passieren wie uns, die nicht so stark auf kommerzielle Aspekte achten müssen. Und dass das ja dann vielleicht, also dass die Wirtschaft das Problem ist und gar nicht so sehr die R&D, die Google macht oder die wir bei uns im Media Lab machen.
Ich würde nicht mal unbedingt sagen, die Wirtschaft. Ich glaube, das ist ein Management-Thema bei Google einfach. Und das Management, das eben zunimmt, wie gesagt, auf Aktienkurse guckt, was wir natürlich im Media Lab nicht machen müssen, Gott sei Dank. Also wir müssen nicht unseren Media Lab-Kurs irgendwie hochhalten, sondern wir können uns über coole Projekte tatsächlich über Wasser halten, einfach aufgrund der Art, wie wir finanziert werden. Ich glaube halt, das ist nur trotzdem, ich denke, dass wir trotzdem so ne Folgeeffekte haben oder Wellen davon, die rausgehen, weil da natürlich viel Argumentation für Innovationsliteratur der letzten 10 Jahre zusammenbricht und oder aufhört zu funktionieren oder die Argumentationsketten, die in einigen Büchern aufgezogen wurden, wenn man sich eben auf einen Google verlässt oder auf einen Apple verlässt oder auf einen Facebook verlässt, die ja allesamt R&D zurückgeschraubt haben zum Beispiel.
Dann ja, sind wir die Letzten, die es noch weitermachen. Dann müssen in Zukunft eben alle zu uns kommen. Ich weiß nicht.
Fairerweise muss man sagen, ich glaube, unser R&D-Topf, damit wird bei Google die Kaffeemühle betrieben.
Ja gut, das ist wahrscheinlich so. Aber wenn es nirgendwo alles mehr gibt, Sergey Brin, ruf mich an. Kann ich dazu nur sagen. Genau. Ja, ganz interessant. Ich finde es natürlich einfach aus auch persönlicher Arbeit alltagsmäßig traurig. Und fände es weiterhin interessant, was dabei rauskommen könnte, wenn ein Unternehmen wie Google das tut oder auch wenn ein Unternehmen wie Google weiterhin sich verpflichtet oder sagen wir so, ein Unternehmen wie Google auch weiterhin das Gefühl hätte, dass sie sowas machen wollen, um Leute zu halten und PR zu machen. Das ist also offenbar auch dafür, für die Retention nicht mehr nötig oder nicht mehr der primäre Fokus darauf liegt. Ich glaube, dass spricht dafür, dass da vielleicht managementmäßig auch was abgekühlt ist in irgendeiner Form. Jetzt ist Google, ne, ich möchte das überhaupt nicht romantisieren, dieses Don't be evil und so weiter war schon immer auch irgendwie natürlich Folklore. Ja, aber das ist doch irgendwie so ein bisschen, wie ich es vorhin bei OpenAI gesagt habe, doch irgendwie eine Normalisierung einsetzt oder vielleicht auch nur offensichtlicher wird. Und zwar schon immer ein ganz normales Unternehmen, aber doch irgendwie, dass so, das ist, das für mich verliert das dadurch so eine gewisse Romantik, but maybe that's just me.
Nee, ich verstehe voll, was du meinst. Wie gesagt, ich glaube, es ist wirklich tatsächlich auf einer gewissen Ebene so Ende dieser Silicon Valley Rock'n'Roll-Innovationsära.
Naja, gut, dann, ich meine, Rock'n'Roll hört man ja heute auch noch Musik aus den 70ern. Und dann hören wir auch bei der Innovation. Ich würde sagen, dann beenden wir die Folge jetzt, legen nochmal eine Platte mit den alten Hits auf, Clayton Christensen oder sowas, live in Woodstock. Und ja, würde sagen, wir hören uns im nächsten Monat wieder. Und ich glaube dann nicht mit einer Sonderfolge oder so, aber ich kann es dir nochmal sagen, wir haben im 11. und 12. Juni im nächsten Monat das große Media Innovation Festival, also unser eigenes Event vom Media Lab Bayern in München und haben sehr, sehr viele, sehr, sehr coole Leute da, die bei uns Workshops halten und die für uns versuchen mit uns zusammen über Innovation nachzudenken und über neue Themen nachzudenken. Ich bin mir sicher, danach werden wir einiges drüber reden können. Und wir hören uns im Juni, würde ich sagen. Macht's gut und vielen Dank, Johannes.
Danke dir.